2.
Von Pionierleistungen kann auch Anik Tonti ein Liedchen singen hier in Musik für einen Gast. Die Ethnologin hat unter anderem Feldforschungen in Bangladesch betrieben, war lange Zeit in den besetzten palästinensischen Gebieten in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und sie arbeitet heute als Dozentin für interkulturelle Kommunikation. Im Gespräch mit Eva Oertle erzählt Anik Tonti von ihrer Tätigkeit im Nahen Osten, der Bekanntschaft mit dem ehemaligen Palästinenserführer Arafat, von ihrer Liebe zum Ballett und ihrer Faszination für fremde Sprachen.
Anik Tonti, Sie sprechen Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, dann aber auch Arabisch und Bengali, eine Sprache, die vor allem in Bangladesch und Indien gesprochen wird. Welche Sprache sprechen Sie denn eigentlich am liebsten?
Ich glaube, jede Sprache hat eine Funktion für mich. Deutsch ist meine alltägliche Sprache oder Schweizerdeutsch. Englisch ist eine Arbeitssprache. Französisch ist meine Kindheitssprache. Auch meine Familiensprache zum großen Teil. Und Bengali ist meine Studiumssprache, also die ich gelernt habe im Rahmen des Studiums. Und Arabisch hat eine ganz spezielle Position eigentlich. Arabisch ist gleichzeitig meine tiefe Familiensprache, obwohl ich sie nicht genug gesprochen habe als Kind. Aber das ist die Sprache, die mich zurückbringt auf meinen Wurzel, auf meinem inneren Ich. Leider, das ist wahrscheinlich nicht die Sprache, die ich am besten spreche. Ich mache noch sehr viel Fehler. Aber für mich, es ist die Sprache, wo ich mich selbst fühle.
Sie haben mir erzählt, dass Ihr Großvater Tunesier war und Ihnen als Kind auf Arabisch Geschichten erzählt hat.
Er hat uns Geschichte erzählt, immer in Hocharabisch, weil mein Großvater war eine Art Intellektuell und er wollte, dass wir diese Sprache lernen und pflegen. Und dann er hat auch Geschichte erzählt auf Tunesisch, was natürlich ganz anders ist als Arabisch. Und wir haben, meine Schwester und ich, diese Geschichte verstanden und wir haben sie schön gefunden.
Aber wie kam es, dass Sie das einfach verstanden haben? Das war ja eine ganz andere Sprache als jetzt Französisch, wie Sie zu Hause gesprochen haben.
Ja, aber als Kind, man lernt eigentlich die Sprachen sehr schnell. Und ich habe wahrscheinlich nicht realisiert, wie ich die Sprache gut verstanden habe um dieser Zeit, bis ich erwachsen war. Wir haben dann nachher Arabisch vergessen zu Hause. Mein Großvater starb und es gab auch während meiner Kindheit der Algerische Krieg und natürlich, das war nicht sehr gut, Arabisch zu sprechen in Frankreich und vor allem in der Schule. Man hat sich ein bisschen versteckt und wir haben einfach aufgehört, meine Schwester und ich, Arabisch zu sprechen und wir haben es nicht mehr so viel gehört, weil mein Großvater war nicht mehr da. Als Erwachsene habe ich irgendwann mal, nachdem ich Bengali gelernt hatte, wieder mit Arabisch angefangen. Und dann habe ich bemerkt, in den Arabischstunden, wie ich noch sehr viel weiß vom früher.
Sie sind in Tour aufgewachsen und Sie waren in einer sehr weltoffenen Familie, haben Sie in Ihrem Lebenslauf geschrieben, den Sie mir geschickt hatten. Wie hat sich diese Weltoffenheit denn geäußert?
Ich muss zuerst einmal zurückgreifen auf die Geschichte meiner Familie. Also meine Mutter ist, wie gesagt, die Tochter von einem Tunesier, der eigentlich Moslem geboren ist, nicht sehr religiös war und auch nie darüber gesprochen hat. Er war relativ religionkritisch, muss ich sagen. Und meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war ursprünglich aus Frankreich, aber die haben auch in Tunesien und in Italien gelebt. Und die Familie meiner Großmutter war eine jüdische Familie. Und gleich für meine Großmutter wie für meinen Großvater, Religion war kein Thema eigentlich. Kein von den beiden hat praktiziert. Und meine Mutter ist religionslos aufgewachsen. Und mein Vater kommt von einer baskischen Familie, spanischer Seite eigentlich, also das tiefe Baskenland. Und mein Vater kommt dadurch von einer engagierten Familie, politisch engagiert, also gegen Franco in dieser Zeit, aber auch als Baske katholische Familie. Mein Vater hat auch nicht sehr praktiziert. Aber was meine Eltern uns gebracht haben, das ist Respekt für alle anderen Religionen. Und ich kann mich erinnern, als Kind, meine Eltern hatten Freunde von allen Religionen. Und diese Freunde haben uns immer eingeladen für die großen Feste. Für Eid, für die Moslem, für Pessach, für die Juden, für Weihnachten, für die Christen. Und wir sind immer dort gegangen und wir haben einfach das mitgemacht oder mitverfolgt. Und für uns, das war ganz klar, jede Religion ist gleich wie eine andere. Es gibt nicht bessere Religionen, wie man das leider oft hört jetzt. Aber die waren alle gleich und alle müssten wir respektieren. Und das habe ich sehr früh gelernt und so bin ich aufgewachsen. Und auch dem Fremde gegenüber bei uns, das hat nicht existiert. Ich habe nie meine Eltern gehört zu sagen, ja, der ist von dort, der kommt von dort, mit einer Art Beurteilung. Nie. Man war ein Mensch, zuerst einmal. Dadurch bin ich einfach immer konfrontiert worden mit verschiedenen Kulturen, mit Respekt für die anderen Kulturen. Also in diesem Sinn, das war ziemlich weltoffen.
Und das hat Sie ja dann nachher in Ihrem späteren Beruf, hat Ihnen das sicher auch sehr viel geholfen. Darüber werden wir uns bestimmt noch unterhalten. Die Musik, die war in Ihrer Familie anscheinend auch präsent. Ihre Mutter hat Geige und Klavier gespielt. Sie durften aber kein Instrument lernen. Warum?
Ja, also das kam von meiner Mutter. Meine Mutter hat sehr früh angefangen mit Geige. Und sie hat uns immer erzählt, sie erzählt uns es noch, dass sie stundenlang als Kind, sie konnte nicht spielen mit anderen Kindern, aber sie musste zu Hause bleiben und Geige spielen. Und sie wollte nicht, dass wir das Gleiche haben, weil sie hat immer behauptet, und ich glaube, sie hatte recht, wenn man ein Musikinstrument spielen will, man muss sehr, sehr viel üben, sonst das ist grauenhaft. Und die Perfektion ist sehr schwierig zu erreichen. Für sie, das kam nicht in Frage, dass wir das auch erleben, was sie scheinbar erlebt hat. Wobei, sie ist jetzt eine sehr alte Dame, spielt immer noch Geige, spielt immer noch Klavier und sie hat wirklich sehr viel Freude daran. Und ich vermute, also sie bedauert das gar nicht. Aber sie wollte das nicht ihrer Tochter weitergeben. Und deswegen haben wir kein Musikinstrument gelernt.
Aber Sie haben getanzt.
Dafür haben meine Schwester und ich, wir haben beide angefangen mit Ballett. Und meine Schwester hat sehr schnell aufgehört, weil das war scheinbar nicht für sie. Aber ich habe mit 6 angefangen und bis 20 immer getanzt. Und zum Teil, also als Kind, jeden Tag Ballett geübt nach der Schule. Das war auch eine strenge Arbeit und das hat mir auch eine Disziplin gebracht. Genau wie ein Musikinstrument, aber anders.
Ja, und mit Ballett hängt auch Ihr erster Musikwunsch zusammen, Tschaikowskis Nussknacker. Was verbinden Sie damit für Erinnerungen?
Für mich, das ist ein ganz schönes Stück. Das bleibt immer ein schönes Stück, weil Tschaikowski Nussknacker, das war das erste Ballett, wo ich mitgetanzt habe auf der Bühne. Und wir waren 3 Mädchen und wir haben ein ganz bestimmtes Stück getanzt und ich kann das immer noch tanzen. Ich weiß noch jede Bewegung, weil für mich das war ein ganz wichtiges Ereignis. Zum ersten Mal auf der Bühne in einem Nationaltheater, wie das ist in Frankreich, und Tschaikowski Tanzen.
Der chinesische Tanz aus dem Ballett Der Nussknacker von Peter Tschaikowski. Wie waren Sie da angezogen, Annick Tonti?
Wir hatten ein ganz schönes Kostüm, eine schwarze, breite Hose, wie Chinesen hatten früher, und eine kleine Bluse mit dem Maukragen und ein spitziger Hütli mit einem ganz langen Zopf.
Wie ging es denn weiter mit dem Tanzen? Hatten Sie sich auch mal überlegt, Tänzerin zu werden?
Sehr stark. Ich habe weiter getanzt, bis ich 20 war, bis ich in der Schweiz war. Dann habe ich in der Schweiz aufgehört. Aber ich habe sehr gut getanzt und wir hatten Prüfungen. Das war im Rahmen von dem sogenannten Conservatoire National. Ich hatte fast immer einen ersten Preis gewonnen und ich hatte auch angefangen, in Paris Tänzerin zu sein an der Opera. Und ich bin aufgenommen worden in der Opera in Paris und ich habe sehr schnell realisiert, dass es eine sehr schwierige Arbeit ist. Und ich war in der Zeit ungefähr 18, also ich habe gleichzeitig mein Matura gemacht, also mein Baccalauréat. Und ich habe sehr schnell realisiert, dass ich nicht wie andere junge Leute von meinem Alter lebe, weil Ballett ist eine starke Disziplin. Und das heißt also, ich konnte nicht ausgehen. Ich konnte zum Beispiel im Sommer, wir dürften nicht baden gehen und an der Sonne sein, weil dann sind die Muskeln nicht mehr gut am Abend, wenn man trainiert oder wenn man eine Vorführung hat. Und man muss aufpassen, was man isst. Also das ist wirklich eine Mönch- oder Nonne-Leben. Und ich habe schnell realisiert, das will ich eigentlich nicht. Es ist auch schnell fertig. Mit 30, es gibt natürlich Ausnahmen, aber wer gehört zu den Ausnahmen? Also das sind so ganz, ganz wenig Leute und ich hätte sicher nicht zu diesen Ausnahmen gehört. Also das heißt, mit 30 musste ich einen Beruf lernen und etwas anderes machen. Und das habe ich glücklicherweise sehr früh realisiert. Und dann habe ich mich entschlossen, aufzuhören und dann studieren. Es war eine schwierige Zeit, weil meine Mutter hat mir gesagt, wenn du aufhörst, dann musst du wirklich deine Schuhe, dein Material, musst du das verstecken, nicht mehr anschauen und nicht mehr rausgraben. Du musst wirklich aufhören, sonst das wird immer da sein. Und du wirst immer so in zwei Richtungen gezogen und du wirst nicht ganz genau wissen, ja, will ich wirklich aufhören. Und das habe ich gemacht und ich glaube, sie hatte recht, weil man muss wirklich aufhören. Gut, es hat mir natürlich, etwas hat mir gefällt, sehr schnell. Dann habe ich einfach in der Schweiz, als ich ankam, ich habe etwas ganz anderes angefangen. Ich habe modern Tanz und Jazz Dance um dieser Zeit, das war sehr aktuell, habe ich angefangen. Und dann natürlich einfach diese körperliche Leistung trotzdem, aber das war mehr eine Leidenschaft und das war mehr so hobbymäßig. Aber das kann ich mir noch gut erinnern, die 3 Monate nach dem Entscheid, das war sehr schwierig.
Und was haben Sie dann studiert? Wie wussten Sie dann, in welche Richtung Sie gehen möchten?
Mein Interesse war, als ich noch im Gymnasium war, für afrikanische Kulturen. Ich habe davon geträumt, also das hat mich fasziniert, das hat mich interessiert. Ich habe keine Ahnung, wieso, warum. Aber das war für mich etwas, wo ich mich sehr angezogen gefühlt habe. Dann bin ich nach Zürich gekommen und ich habe angefangen, Architektur und Urbanistik zu studieren an der ETH. Also das war weit weg von meiner afrikanischen Attraktion. Ich habe ein Vordiplom gemacht nach einem Jahr und irgendwann, das hat mir nicht mehr gefallen. Ich bin aufgewachsen in Frankreich in einem gemischten Gymnasium. Ich habe immer getanzt und wir waren immer mit Buben und Mädchen zusammen. Und dann plötzlich war ich an einer Hochschule, wo es um dieser Zeit, also Anfang 70er Jahre, es gab vor allem Männer, sogar in der Architektur. Das hat mir gar nicht gefallen. Die ganze Mentalität habe ich also sehr schwerfällig empfunden. Und dann habe ich gefunden, nein, also ich muss aufhören mit der Architektur und ich muss an der Universität gehen. Und an der Universität, ich habe angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und ganz genau außereuropäische Kunstgeschichte, damit ich zu meinem Afrika-Leidenschaft komme. Ich habe das studiert, ich habe alles gemacht und am Ende von dem Studium, nämlich an dem Tag, wo ich meine Lizarbeit abgeben wollte, habe ich plötzlich gefunden, ja, aber eigentlich, das ist gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte besser verstehen, wie afrikanische Kulturen funktionieren, was das ist. Und das hat mir die Kunstgeschichte gar nicht gebracht. Und an dem Tag, wo ich zu meinem Professor ging, mit meinem Skizze von meiner Lizarbeit praktisch fertig, ich habe gedacht, nein, ich gehe dort und ich sage ihm, dass ich das gar nicht fertig mache. Und das war ein Entscheid und das habe ich getroffen in dem Bus auf dem Weg zu der Universität Zürich. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann habe ich ganz genau gewusst, ich studiere Ethnologie und Ethnologie hatte gerade angefangen an der Universität Zürich. Und das war natürlich, was ich eigentlich wollte. Da habe ich also wirklich meinen Weg gefunden und ich habe mich sofort gemeldet in der Ethnologie. Und ich habe Ethnologie angefangen. Komischerweise, ich habe mich gar nicht spezialisiert für Afrika, sondern zuerst einmal für Asien. Trotzdem, das war aus meinem Afrika-Liebe, dass ich zur Ethnologie gekommen bin und dann zu dem richtigen Studium, das ich eigentlich machen wollte und dass ich dann nachher zu meinem Beruf und zu meinem Leben gekommen bin.
Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, in die Schweiz zu gehen zum Studieren? Wieso jetzt nicht in Frankreich?
Ich glaube, dass ich mich nie richtig gut gefühlt habe in Frankreich. Das war mir ganz klar, ich wollte ins Ausland gehen. Mein Vater, als ich fertig war mit meiner Matura und als ich nach Hause kam mit den guten Resultaten von meiner Matura-Prüfung, mein Vater hat mich angeschaut und hat mir gesagt, aber weißt du was, mit einer Matura hat man nicht. Also das ist nur der Anfang von etwas. Aha, okay, was bedeutet das? Das bedeutet, ich sollte an der Universität gehen und etwas studieren. Und mein Vater hat mir noch etwas gesagt. Er hat mir gesagt, aber weißt du, an der Universität lernt man schon viel, aber man lernt nicht zum Leben. Zum Leben lernt man dadurch, dass man reist, bevor man studiert. Und ich habe gefunden, ja, das ist eine Idee. Das ist eine gute Idee. Wie bin ich nach Zürich gekommen? Dadurch, dass ich nach einer kurzen Aufenthalt in Paris an der Opera, ich habe gedacht, jetzt, ich muss reisen. Mein Vater hat mir gesagt, das ist wichtig. Und mein Reiseziel, völlig illusorisch, das war China. Ich wäre wahrscheinlich nie in China angekommen, weil um dieser Zeit in den 70er Jahren Kulturrevolution und man könnte als Ausländer gar nicht nach China gehen. Und die erste Etappe auf dem Weg von Frankreich nach China, das ist Schweiz. Und in der Schweiz hatte ich Freunde, wo ich ein paar Tage geblieben bin und diese Freunde, dürften sich melden bei der ETH, die haben schon dort studiert, aber die sollten sich melden für das neue Semester. Und ich bin mit diesen Freunden dort gegangen. Und dann habe ich gefunden, ah ja, ich bleibe da und ich studiere da. Und für meinen Vater, der Ingenieur war, das war natürlich das Beste, an der ETH Zürich zu studieren.
Sie sind dann aber doch noch weiter gereist. Sie waren in Bangladesch, das war so Ihre erste Station, haben dort Feldforschung betrieben, waren fast ein Jahr dort, eine ziemlich lange Zeit. Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?
Faszinierend. Zuerst einmal, ich komme in einem Land, und das ist, also das war genannt um dieser Zeit ein dritte Weltland, wirklich. Bangladesch war neu, das war vorher East Pakistan. Bangladesch hatte sich gerade befreit, das war ein neues Land und mit sehr viel zerstört in dem ganzen Land, also in der Landwirtschaft, in den Dörfern, in der kleinen Industrie, die sie hatten. Also die Pakistani haben einfach alles genommen, was sie mitnehmen konnte. Und Bangladesch war wirklich am Grund. Und es gab noch eine Hungersnot, als ich dort ankam. Und das Erste, was ich erlebt habe, das sind Leute, die wirklich buchstäblich auf der Straße starben vor meinen eigenen Augen. Und für eine relativ also junge Studentin, die in einem angenehmen und sehr geschützten Familie gelebt hat, das zu erleben, das ist natürlich ein Schock. Und ich habe jedes Problem gehabt, um ein Dorf zu finden, weil ich wollte meine Forschung in einem Dorf machen, weil es gab, als ich dort ankam, ein erstes Ereignis, der Präsident Mujibur Rahman, der erste Präsident von Bangladesch, war ermordet. Und in der Zeit, wo er ermordet geworden ist, war ich in einem kleinen Pension, Hotel, kann man sagen, in einem Nachbarhaus. Ich habe also diese Nacht schon erlebt. Nicht gewusst ganz genau, was passiert ist, aber ich war mit zwei anderen Kollegen und wir haben schon gewusst, dass etwas Schlimmes passiert ist und wir hatten ein paar Stunden später die ganze Armee in unserem Zimmer von der Pension und die haben unsere Sachen durchgesucht, also sehr anständig, aber alles durchgesucht und die haben natürlich schon bemerkt, dass wir blöde, junge, naive Europäer waren und wir hatten natürlich nichts zu tun mit diesem Ereignis. Aber so hat mein ersten Aufenthalt in Bangladesch angefangen. Und dann nachher, als wir uns, die drei Leute, wir haben uns auf den Weg gemacht, Richtung Norden, und wir wollten versuchen, also jede Einzelne in einem ganz anderen Dorf zu sein. Anfang 70er Jahre in Bangladesch, es gab kein Strom in den Dörfern, es gab natürlich keine Telefonverbindung, es gab kein Radio. Wir haben nie gewusst, was passiert. Aber jeder von uns hat ein Dorf gefunden. Und für mich, also das war irgendwie die schwierigste Zeit meines Lebens, aber auch die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe auch in einer kleinen Lehmhütte gelebt mit einer Familie und der Ganges war mein Badzimmer, war mein Wasserquelle, also das war alles für mich. Und auf der anderen Seite, es gab India. Die Leute haben mich akzeptiert, relativ schnell, und ich bin 9 Monate in dem Dorf geblieben. Ich musste alles lernen. Also ich konnte ein bisschen die Sprache, ich hatte sie gelernt vorher, aber natürlich zwischen was man lernt an der Universität und was man dann nachher in einem Dorf lernt, punkto Sprache, das ist natürlich ganz anders. Aber ich konnte, und ich war wahrscheinlich ein von den wenigen im Dorf, ich konnte die Sprache schreiben, was die Dorfleute nicht konnten. Und das hat mich geholfen, weil ich konnte sehr viel machen für sie. Die haben mich immer, alle Frauen haben mir ausgelacht. Also ich konnte für sie kein Messer bedienen, wahrscheinlich für sie. Ich hatte nie gekocht in meinem Leben und ich als arme Studentin. Also ich habe natürlich selber gekocht und selber alles gemacht. Aber für sie, das war unmöglich. Die hatten das Gefühl, ich habe viele Angestellte zu Hause und ich bin nicht fähig, etwas zu machen. Und ich war nicht fähig, die Sachen zu machen, wie sie sie gemacht haben. Ich musste alles lernen, vom Anfang an. Ich konnte nicht baden gehen, ich konnte mich nicht richtig waschen, wie sie es gemacht haben. Ich konnte nicht kochen, wie sie es gemacht haben. Und die haben mich viele ausgelacht.
Sie kamen dann zurück in die Schweiz, sind dann noch einmal für Feldforschungen, aber nicht in dieses Dorf, sondern in die Stadt gegangen, in die Hauptstadt. Und nachher sind Sie dann längere Zeit nochmal in Bangladesch gewesen, und zwar wurden Sie von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit von der DEZA angefragt, dahin zu gehen.
Die DEZA hatte schon seit einigen Jahren ein Büro in India, in Delhi. Und von Delhi aus haben sie Bangladesch betreut. Und die wollten um dieser Zeit ein Büro eröffnen in Bangladesch. Und die haben einfach gesucht, eine Person, die schon Erfahrung hatte in Bangladesch und vor allem die bereit war, nach Bangladesch wieder zu gehen. Und die haben irgendwie meinen Namen gefunden. Und ich wollte mir überlegen, weil ich hatte einen sehr angenehme und sehr interessante Stelle an der Universität Zürich. Ich habe nämlich die Urbanethnologie eingeführt und das war ein neues Fach und das war sehr spannend. Dann hat die jetzige DEZA mich angerufen und gesagt, ja, wir sind wirklich sehr an Sie interessiert und damit Sie sich entscheiden können, wir hätten gern, wenn Sie für uns eine kurze Evaluation von einem Projekt, das ich eigentlich schon kannte, machen in Bangladesch. Das ist ein Sozialprojekt, das war ein Projekt für Frauen, also Arbeitsstelle und Ausbildung für Frauen. Und das war ein sehr schönes Projekt. Und dann habe ich gefunden, okay, ich mache das, das sind sowieso die Semesterferien. Und ich glaube, die DEZA hat schon gewusst, was die machten damit. Weil als ich zurückkam von dieser Evaluation, von diesem Projekt, und das war sehr schön auch als Arbeit, das war mir klar, ich wollte zurück nach Bangladesch und ich war bereit, die Stelle anzunehmen, die DEZA mich offeriert hat.
Sie haben auch Musik kennengelernt in Bangladesch, Sie haben uns etwas mitgebracht auch, mystische Musik, Musik der Baul.
Diese Baul-Musik ist für europäische Ohren ein bisschen schwierig. Es ist eine Sufi-Musik. Die Baul sind immer Bengali, Sufi-Asetten, die entweder ursprünglich Hindu sind oder Moslem. Die sind Baul genannt, was eigentlich bedeutet ohne Wurzel. Man nennt sie auch sehr oft die Verrückten. Das sind Leute, die am Rand von Dörfern leben und die werden geholt für bestimmte Anlässe. Also es ist sehr gut, so Baul zu haben, wenn ein Sohn geboren ist, an einer Hochzeit. Und was wir jetzt hören, das ist eine Baulfrau, die von einer sehr hohen Kast Hindu-Familie kommt und sie war eigentlich Kunststudentin und sie hat diese Baul-Musik gehört und das hat sie fasziniert und sie ist selber Baul geworden, was eigentlich nicht sehr gut akzeptiert ist in ihrer Familie, weil ihre Familie hat einen hohen Status in der Hindu-Gesellschaft. Und ich habe selber diese Frau mehrmals gehört und die hat mich fasziniert. Was wir jetzt hören, das ist ein Lied. Sie geht auf einen Markt, symbolisch. Und der Markt heißt Anundo Bazar. Und dort geht sie und sie sucht unter den Menschen die Wahrheit. Das bedeutet, jeder Mensch, nicht nur die Götter, aber jeder Mensch trägt in sich eine Wahrheit.
Japanese. চলরে মন আনন্দ আনন্দ বাজারে চলরে মন যদি করবি সে রূপ দর্শন
Der Baul, die uns Annick Tonti mitgebracht hat, die Ethnologin, ist heute mein Gast hier auf DRS 2. Annick Tonti, Sie sind in Ihrem Leben unglaublich viel gereist. Sie waren auch in Indien, in Burma, in Nepal, Malaysia, China, Indonesien. Lange Zeit waren Sie eben in Bangladesch, aber eine ganz wichtige Zeit von 1994 bis 2001 hatten Sie einen Einsatz im besetzten palästinensischen Gebiet. Da hatten Sie die Leitung des Liaison Office. Da ging es um Entwicklungszusammenarbeit im besetzten palästinensischen Gebiet. Es ging darum, nachhaltige Projekte zu unterstützen. Was haben Sie da konkret gemacht?
Es ging um die offizielle Vertretung der Schweiz gegenüber der palästinensischen Autorität und gleichzeitig Entwicklungszusammenarbeit. Ich möchte das präzisieren, weil eigentlich das Programm, das wir hatten, in dem palästinensischen Gebiet. Es ist nicht ein typisches Entwicklungszusammenarbeitprogramm. Wir haben nicht in der Landwirtschaft gearbeitet, wir haben nicht in solchen Projekten gearbeitet, sondern wir haben viel mehr gearbeitet, um die Bedingungen, um einen Staat aufzubauen. Wir haben also über Demokratie gearbeitet, wir haben über Menschenrecht gearbeitet, wir haben über Administration, Aufbau gearbeitet. Das war in dem Sinn ein sehr politisches Programm, ein faszinierendes Programm.
Sie hatten dadurch auch viel Kontakt mit dem verstorbenen Palästinenserführer Arafat, auch so, um herauszufinden, was die Palästinenser zum Aufbau des Staates am nötigsten haben. Wie liefen die Treffen mit ihm ab?
Also das war eine ganz interessante Persönlichkeit. Er war sehr schlau. Ich habe immer gefunden, er weiß eigentlich, was wir wollen und was wir diskutieren wollen. Und manchmal hat er das akzeptiert, dass wir so diskutieren, und manchmal hat er das überhaupt nicht akzeptiert. Und gleichzeitig, das war ein sehr sensibler Mensch. Also er war sehr empfindlich, er hat irgendwie ein großes Herz gehabt. Und er hat immer zugehört, was er zuhören wollte. Und er war irgendwie stur. Also er hat auch ganz genau gewusst, was er von uns will. Und wir haben natürlich auch gewusst, was wir von ihm wollen. Und manchmal, das kam fast zu einer Spannung, würde ich sagen. Aber er hat sowieso die Schweiz sehr, sehr gern gehabt. Weil er hat gefunden, die Schweiz hat sich nicht in der Geschichte von der Region gemischt. Also wir waren nie ein Kolonialstaat oder nicht eine große Macht in der Region. Und er hat immer ein großes Ohr für uns gehabt. Er war immer bereit, uns zu hören. Arafat habe ich immer gedacht, ja, ich muss aufpassen mit ihm. Aber wo ich den richtigen Mensch gesehen habe, das war bei der Ermordung von Rabin. Ich war, als Rabin ermordet worden ist, ich war gerade in dem Büro von Arafat. Und wir waren in einer Diskussion für irgendein Projekt. Dann kam jemand und hat ihm einen Zettel unter den Augen getan. Und wir haben gesehen, wie der Arafat, der vorher gelacht hat und Sachen erklärt hat, plötzlich sehr traurig geworden ist und er hat angefangen zu weinen. Und ich war da mit meinem Kollegen, also meinem Stellvertreter, wir waren beide da. Das war auch eine schwierige Diskussion. Und Arafat hat sich völlig verändert in ein paar Sekunden und er hat geweint und er hat nur gesagt, wiederholt, mein Freund ist gestorben. Mein Freund ist gestorben. Wie wird es weitergehen? Und wir haben gar nicht gewusst, wer starb. Und wir konnten auch nicht fragen. Mein Kollege und ich, wir haben beide versucht, das haben wir nachher diskutiert, auf dem Zettel zu schauen, ob wir irgendwas lesen konnten. Wir konnten es nicht lesen. Arafat hat uns gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht mehr sprechen. Ich finde, wir müssen jetzt aufhören, weil ich habe Mühe. Und er hat weiter geweint. Gut, wir sind rausgekommen, der Kollege und ich, wir haben versucht zu denken, wer ist gestorben von allen Leuten, die in der Nähe von Arafat waren. Und wir haben natürlich gedacht an einen Palästinenser. Ein Palästinenser, ein Minister oder jemand, der ganz nah ist an ihm, ist gestorben. Und als wir rauskamen von seinem Büro, wir sind rausgegangen vom Gaza und wir haben bemerkt, in Gaza, es passiert gar nicht. Also, dann, das ist kein Palästinenser, der starb. Sonst Gaza wäre, also alle Leute wären auf der Straße. Und als wir an den Checkpoint kamen, wir haben so einen jungen israelischen Soldaten gesehen, der auch geweint hat und der uns gesagt hat, Rabin ist gestorben, er ist ermordet worden. Und für mein Kollegen und für mich, als wir zurückgefahren sind nach Jerusalem, und das nimmt irgendwie also mehr als eine Stunde, um dort zu fahren, beide, wir konnten nicht mehr sprechen, weil wir haben gefunden, ja, also der Arafat war eben trotzdem ganz nah am Rabin. Das war für ihn der Mann, mit welchem er den Frieden abgeschlossen hat. Und wir hätten nie gedacht, und das war nicht gespielt, also Arafat war treu zu seinen Gefühlen, er hat nicht gespielt. Und wieso sollte er spielen? Er war nicht vor Israeli, er war nur mit uns beiden. Und von der Schweizer muss man nicht spielen. Und dann haben wir auch festgestellt, das war eine sehr ehrliche Freundschaft, die er hatte mit Rabin. Und das war ein Respekt gegenseitig. Und wir haben das auch bemerkt, also er ist der Einzige, der zu der Frau von Rabin ging, um seine Kondolenz zu geben. Und Frau Rabin hat das akzeptiert auch. Weil sie hat gewusst, dass er ein Freund von Rabin war. Und gut, wir haben auch gewusst, von dem Moment an, der Frieden oder Scheinfrieden, aber trotzdem, es gab Elemente von dem Frieden zwischen Palästinenser und Israeli. Wir haben gewusst, das wird nicht mehr weiter geführt werden. Und das war wirklich nicht mehr. Also da hat sich die Region geändert.
Sie waren ja in einer offiziellen Mission da. Wie viel Persönliches konnten Sie da einbringen in der Zeit, wo Sie da waren?
Es ist interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich war wirklich mich selbst dort. Ich war als Mensch dort. Klar, ich war als Vertreterin von der Schweiz und das habe ich gewusst und ich habe versucht, es richtig zu machen und ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Aber ich war auch ein Mensch und ich habe bemerkt, also mit der arabischen Welt, das ist vor allem wichtig, man kann alles verhandeln und wirklich die schwierigsten Sachen kann man verhandeln, nur wenn man vor allem Mensch bleibt. Die Palästinenser haben nicht gern, und alle, also das muss nicht Arafat sein, alle, die haben nicht gern, wenn man kommt und man übt eine bestimmte Macht als Europäer. Das akzeptieren sie nicht, die werden einfach sehr stur, blockieren sich und man kann nicht mehr diskutieren. Aber wenn man zeigt, ja, ich bin auch ein Mensch und wir diskutieren also auf der gleichen Ebene, wir sind gleich, dann kann man sehr viel erreichen. Und deswegen, ich habe immer das Gefühl, ich war wirklich alle diese Jahre, ich war mich selbst auch für schwierige Verhandlungen.
Sie sind da auch in Kontakt mit palästinensischer Literatur, mit Dichtung gekommen.
Ja, sehr stark.
Kommen wir in die Nähe Ihres nächsten Musikwunschs.
Ich habe sowieso die arabische Literatur allgemein sehr gern und ich habe mich immer für arabische Literatur interessiert. Aber natürlich in Palästina, die haben eine eigene Literatur, zum Teil sehr politisiert. Auch Dichtungen sind politisiert, aber auch sehr schön von der Sprache her. Und ich habe die Chance noch gehabt, den berühmten palästinensischen Dichter kennenzulernen, Mahmoud Darwish. Er ist also wirklich für die ganze arabische Welt, weil ich glaube, wenn man von Mahmoud Darwish spricht, also von seinen Dichtungen, die politisiert sind, aber die trotzdem so schön sind von der Sprache, die sind übersetzt in vielen Sprachen, aber man sollte sie eigentlich in Arabisch zuhören, weil die sind viel schöner in Arabisch als in Übersetzung. Und ich glaube, das ist der arabische Dichter von dem 20. und 21. Jahrhundert, auch für andere Araber.
Und Ihr nächster Musikwunsch, das ist Musik mit dem Trio Shubran. Und die sind gekoppelt etwas mit diesem Dichter.
Die sind gekoppelt in dem Sinn, dass der Trio Shubran, die spielen vor allem Oud. Das sind drei Brüder, die kommen von einer Musikerfamilie. Und die kommen vom Nazareth, auch wo Mahmoud Darwish kommt. Und die begleiten immer die Dichtungen von Mahmoud Darwish mit dem Oud. Also wenn Mahmoud Darwish irgendwo seine Dichtungen liest, er wird begleitet von den drei Shubran-Brüdern mit dem Hut. Und die Shubran-Brüder, alles, was sie spielen, und das ist nur instrumental, wird inspiriert von Mahmoud Darwish. Die spielen eigentlich die Dichtungen von Mahmoud Darwish. Thank you.
Musik mit dem Trio Djoubran, ein Musikwunsch meines Gasts Annick Tonti hier auf DRS2. Annick Tonti, Sie sind zurzeit viel als Dozentin tätig an verschiedenen Universitäten und unterrichten da interkulturelle Kommunikation. Was ist da das Wichtigste, das Sie den Studenten mitgeben wollen von Ihren Erfahrungen?
Was ich vor allem geben möchte, das ist Toleranz, Offenheit, Empathie, Respekt. Für mich, das sind die Grundsätze von jeder Kommunikation. Weil die interkulturelle Kommunikation, also das ist sehr stark, leider sehr stark verbunden mit Stereotypen, Beurteilungen, schnelle Beurteilungen über die anderen. Ich finde, das sollte gar nicht existieren. Sonst kann man nicht die anderen kennenlernen, wenn man mit allen diesen Stereotypen kommt.
Sie haben ja natürlich sehr unterschiedliche Kommunikationsstile kennengelernt. Über zwei Stationen Ihres Lebens, da waren noch viel mehr. Sie waren ja auch mal in Kuba. Bangladesch hatten wir. Wir hatten die besetzten palästinensischen Gebiete eben, wo Sie waren. Wie haben Sie da, wenn wir jetzt nur auf die Kommunikationsstil sehen, wie haben Sie da die Unterschiede gesehen oder erlebt?
Ich glaube, in der Kommunikationsstil von der arabischen Welt, wenn ich von der arabischen Welt spreche, ich möchte vor allem mich auf dem Nahosten konzentrieren. Es ist Ehrlichkeit. Die Araber sagen, was die denken. Und wenn man versucht, zu lügen oder etwas vorzuspielen, die sehen das sofort. Und man muss einfach sofort auf der Ehrlichkeit-Ebene kommen. Was zum Beispiel nicht der Fall ist in Bangladesch. In Bangladesch, man spielt gern mit den Leuten. Man erzählt gern Geschichten, die gar nicht wahr sind. Lüge. Und das ist ein bisschen zu testen, wie der andere reagiert. Und am Anfang, wenn man das nicht kennt und nicht weiß, der bangladeschi Stil ist nicht sehr angenehm. Weil ich persönlich, ich habe immer das Gefühl gekriegt, ja, aber die lügen mich, die erzählen mir immer Geschichten. Und ich versuche ehrlich mit dem zu sein. Das geht gar nicht. Was wollen sie, was erwarten sie? Und erst später, aber viel, viel später, Jahre später, habe ich verstanden, nein, das ist ein Spiel, man lügt. Das ist wie ein kleiner Test. Was versteht der andere? Sieht er, dass man lügt? Und wenn er das sieht, dann der ist klug, dann kann man nicht respektieren. Wenn er das nicht merkt, dann er ist ein bisschen blöd. Und das kann nicht passieren in der arabischen Welt, also Nahosten, wie gesagt, weil Lüge existiert nicht. Und wenn man lügt, die Leute sagen es sehr schnell. Und die sind manchmal direkt, zu ehrlich, weil es wird nicht erwartet, dass die so ehrlich sind. Aber lügen kann man nicht.
Aber sie sind doch viel indirekter als jetzt zum Beispiel die Schweizer.
Nein, das glaube ich nicht. Also das ist ein Gefühl, das man hat und das ist wahrscheinlich ein Vorurteil. Aber es ist gar nicht so. Die Araber, Nahosten, wie gesagt, sind extrem direkter. Die Art, wie sie das sagen, ist vielleicht anders als in der Schweiz. In der Schweiz, man hat immer das Gefühl, man ist so unhöflich und so direkt und hart und so. Der Araber wird nicht so hart sein, der wird viel blumiger sagen.
Sie waren an unterschiedlichsten Orten zu Hause, jetzt leben Sie in der Schweiz. Wenn Sie jetzt einfach so frei wählen würden, wo würden Sie am liebsten leben?
Erstaunlicherweise in Jordanien. Ich liebe Jordanien. Und vielleicht noch lieber, wo es die Wüste und das Meer gibt. Das heißt, in der Nähe von Aqaba, weil es gibt nicht sehr viel Meer in Jordanien. In der Nähe von Aqaba, das ist für mich ein Ort, wo ich mich gut fühle. Ich kriege so viel innerlich und eine innerliche Friede auch und gleichzeitig eine sehr positive Energie. Und ich liebe Jordanien. Ich liebe die Leute dort und es gibt verschiedene Leute in Jordanien. Es gibt die urbanen Leute, es gibt die Beduinen im Land, es gibt sehr viel Palästinenser sowieso. es ist für mich ein sehr interessantes Land.
Ihre letzte Musik, die hat nichts mit Jordanien zu tun. Es ist Musik von Johann Sebastian Bach. Wann hören Sie diese Musik?
Also diese Musik ist für mich ein Leitfaden. Ich habe bemerkt, jedes Mal, wo ich von einer Reise oder wo ich von einem Ort, wo ich gerade gelebt habe, eine lange Zeit zurückkomme, das ist immer die Musik, die ich höre. Das sind immer Bach-Konzerte. Es ist wie meine Zurück in die Schweiz, zurück in Europa, zurück zu meiner westlichen, europäischen Seite. Und das ist wirklich der Leitfaden, weil das kommt immer. Und interessant ist, ich nehme immer diese Musik mit ins Ausland. Ich höre sie nicht, wenn ich im Ausland bin. Aber das ist das Erste, was ich lege, wenn ich zurückkomme. Thank you.
das Oboenkonzert in D-Moll, Werkverzeichnis 1059 von Johann Sebastian Bach, hier mit Heinz Holliger und der Camerata Bern. Diese Musik hier muss Annick Tonti als erstes hören, wenn sie aus ihren Reisen in die Schweiz zurückkehrt. Die Ethnologin ist heute Gast gewesen bei Eva Oertle.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.